Hallo, schönen guten Tag zu einer neuen Episode, Folge von 9 von 9. Hallo Stefan.
Servus Lars.
Wir waren heute so digital souverän unterwegs, dass wir in unterschiedlichen Räumen hier auf Riverside abhingen und uns gar nicht gesehen haben. Wäre langweilig geworden, wenn wir nur mit uns selbst gesprochen hätten.
Ja, da hätte mir wenigstens keiner widersprochen, aber naja, man weiß es nicht.
Nein. Ja. Genau, wir wollen über digitale Souveränität sprechen in Deutschland, in Europa. Sind wir das überhaupt? Sollen wir das überhaupt sein? Ist das erstrebenswert? Wie sieht's aus in Sachen digitaler Souveränität hier bei uns? Das soll das Thema sein. Es gab da ja in den letzten Wochen oder ja im Grunde seit es die neue Regierung gibt, ist das Thema ja wieder hochgekocht, ich kann mal gerade, Moment, ich habe ihn doch offen, noch mal kurz aus dem Koalitionsvertrag. Kleinen Moment, wo haben wir's? Hier. Wir sorgen für unsere digitale Souveränität. Das ist halt hier eine Überschrift beim Koalitionsvertrag und sieht so aus, dass die Regierung das Thema angehen will. Das ist doch schon mal gut, oder? Oder ist es nicht gut?
Es müssten dann alle anderen Koalitionsverträge der letzten 10 Jahre entsprechend mal durchgehen, ob das nicht auch davon stand.
Nicht? Ja, vor allem steht drin. Es steht drin nicht, wir werden, sondern wir wollen, glaube ich, digitale Souveränität. Also es ist eine Absichtserklärung und da weiß man ja auch, was man davon zu halten hat, gerne mal.
Ja. Aber du wolltest das Thema aufs Tableau bringen. Also nicht, dass hier wieder der falsche Verdacht aufkommt, dass ich damit wieder angekommen sei. Nein, aber nein, das war ein Lars-Thema heute.
Ja, wir haben ja so ein gemeinsames Dokument, wo wir Artikel teilen oder speichern, die mal so interessant sein könnten für unsere Themen. Und da hattest du ja auch den ein oder anderen Artikel zu digitalen Souveränität gespeichert, unter anderem, damit können wir vielleicht mal anfangen, Moment, sagt die BSI-Präsidentin, wie heißt sie? Plattner heißt sie doch, oder?
Claudia Plattner.
Genau, die hat gesagt, digitale Souveränität für Deutschland vorerst unerreichbar. Also Deutschland wird in naher Zukunft, in weiter Zukunft, wie auch immer, nicht digital souverän sein. Und hier steht dann eben, es ist ein Heise-Artikel, fängt eben an, seine Abhängigkeit von Cloud-Lösungen, KI-Modellen und anderen Tech-Produkten aus dem Ausland wird Deutschland nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, sobald nicht überwinden. Also da sieht man eben schon so ein bisschen, was mit digitaler Souveränität gemeint ist, nämlich Abhängigkeit von Cloud-Lösungen, KI-Modellen und anderen Tech-Produkten aus dem Ausland. Das ist jetzt wenig überraschend, dass Deutschland da nicht souverän werden kann, oder? Weil von welche Tech-Produkte aus dem Inland kennst du denn so, wo eine Souveränität hergestellt werden könnte?
Na, also komm, ja. Also wir hatten die Kollegen von Zendis hier mit OpenDesk. Wir kennen ja. Nextcloud, ja. Dann gibt es ja das neue Hightech-Zentrum Deutschlands. Na, wo ist es?
Das neue Hightech-Zentrum Deutschlands ist in Darmstadt.
Fast. Heilbronn, die Schwarzgruppe, Lidl, ja, mit Stackit. Also es gibt ja schon, es gibt eine SAP, die liegen allerdings natürlich sehr oft mit den amerikanischen Hyperscalern im Bettchen. Ja, also ganz so schlecht ist es nicht. Ja, das, was die Frau Plattner meinte, wo sie sagte, dass Deutschland wohl so 10 Jahre zurückliegt, ist wahrscheinlich auch richtig. Das heißt aber nicht, dass man nicht versuchen sollte, angesichts dieses Clowns in Washington doch in Richtung digitale Souveränität voranzugehen und zu investieren. Und es ist scheint ja auch ein bisschen Bewegung drin zu sein.
Ja, und es gibt eben auch unterschiedliche Ebenen von digitaler Souveränität, ne? Also wenn ich jetzt sage, welche Tech-Produkte oder Unternehmen aus Deutschland oder aus Europa kennt man denn so, wo eben Europa / Deutschland digital souverän werden könnte. Also wenn wir da jetzt eben an wirklich Geräte denken, also Endgeräte, da ist natürlich weiß ich gar nicht, ob da überhaupt jemals Souveränität entstehen kann, aber das ist wahrscheinlich auch nicht nötig, ne? Es geht ja dann eher um ja Software, das ist das eine, und das andere ist eben auch um die Daten, eine Datensouveränität. Also wo sind die Daten jetzt gerade bei Behörden, wo sind sie eben, wo werden sie gespeichert und was passiert mit den Daten? Ich glaube, das ist halt die relevantere Frage vielleicht.
Ja, es gab ja auch so interessante Statistiken. Also in welchem Bereich ist man digital abhängig? Ja. Und du hast die Endgeräte genannt. Es gab mal deutsche Computer, also zumindest mal von Siemens und von Fujitsu Siemens. Ja. Wir gehen jetzt nicht auf Nixdorf zurück, das ist dann schon nicht mehr wahr. Ja. Gibt es wohl kaum noch, dass hier Computer gebaut werden. Die Frage ist, wo werden auch die Computer gebaut? Wo kommen auch die Platinen her? Ja. Das ist auch dann die Frage selbst für die USA. Ne? Also ich glaube, dass vieles halt auch in Indien, in Taiwan vor allem entsprechend produziert wird. Also, da muss man schon genau gucken, über was wir dort entsprechend reden. Ja, ich denke, was vor allem gemeint ist, sind Softwarelösungen, die entsprechend, dass man da souveräner wird und eine Abhängigkeit von den Hyperscalern deutlich reduziert. Ja, und wenn wir von digitaler Souveränität sprechen, dann sollten wir nicht von Deutschland sprechen, bin ich der festen Überzeugung, sondern sollten von Europa sprechen. Denn dass Deutschland alleine da in der Lage ist, das zu wuppen, das glaube ich nicht. Das wird schwierig werden. Ja, und ich glaube, das kann nur in einer konzertierten europäischen Aktion geschehen. Und da ist halt die Frage, ob wieder jedes Land sein eigenes Süppchen kocht, was man ja immer wieder so den Eindruck hat.
Ja, genau, was ja ähnlich ist, wenn ich an Souveränität denke, das ist ja dann oft auch ein Thema in der Rüstungsindustrie. Auch das ist ja, hat ja eine, ja, weiß ich nicht, eine ähnliche Dynamik, würde ich sagen. Und wie du es gerade gesagt hast, jedes Land kocht sein eigenes Süppchen. Da, auch da gibt es ja Probleme, gerade zwischen den Großen, eben Deutschland und Frankreich, dass dann immer natürlich auch, nationale Interessen eine Rolle spielen, ne? Wo werden dann die die Produkte hergestellt, die dann eben genutzt werden, und da ja hoffe ich auch sehr, dass es da eben eine größere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene gibt, weil ohne geht's halt nicht.
Aber wenn wir das Pferd ja andersrum aufzäumen und sagen, was heißt eigentlich digitale Souveränität, und dann sehen wir ja auch einige Konzerne, Amazon, Microsoft, die sagen, ja, wir garantieren euch, dass ihr digital souverän seid, dass unsere Leute da nicht auf die Daten zugreifen, und entsprechende Lösungen werden ja propagiert, und es wird auch durchaus dann auch Bundesländer propagiert, ja, die sind doch sicher. Dem gegenüber stehen dann halt auch solche Aussagen wie der Microsoft Justiziar, der in Frankreich treffen musste, der französische Microsoft Justiziar. Ja, ich kann ihm nicht garantieren, dass wir auf Verlangen der US-Regierung nicht doch Daten rausgeben. Also das, ich glaube, das Pferd muss man so mal rumzäumen. Und da ist auch die Frage, herrscht da Einigkeit? Kann man sich darauf einigen, zu sagen, im Zweifelsfall sind wir halt dort abhängig von den USA? Es ist ja im Cloud-Umfeld, denke ich, vor allem USA, ein bisschen China, vor allem USA, und wollen wir uns dort eben emanzipieren? Das ist für mich so die kritische Frage. Also einmal akzeptiert man, dass man, wenn man amerikanische Produkte, wenn man AWS oder Azure nimmt, akzeptiert man, dass man dann eben nicht digital souverän ist? Oder haben da einige Leute vielleicht sogar ein anderes Verständnis? Wie gesagt, da versuchen ja mit aller Lobbyarbeit und aller Öffentlichkeitsarbeit und der Eindruck wird versucht zu vermitteln, ja, der Donald, der kommt an eure Daten nicht ran, wenn er nachfragt. Aber, wie gesagt, es gibt ja, wenn ein Justiziar vor Gericht sagt, nö, kann ich dir nicht garantieren, ist das schon eine sehr, sehr knackige Aussage, finde ich. Das war jetzt nicht in Deutschland, es war in Frankreich, aber nevertheless. Ja. Und dann muss man sich überlegen, kann man dort entsprechend, was kann man tun? Ja, und was kann man tun? Und ich glaube, die Frau Plattner liegt sicherlich nicht verkehrt, dass wir zurückliegen. Das ist in 10 Jahren sein, wie viele Jahre das sind. Was kann man tun, um dort eben unabhängiger zu werden? Da gibt es ja schon einige Initiativen. Wird immer das Beispiel gebracht, Cloud. Ja, ich weiß nicht, ob es Microsoft oder AWS waren. Die haben 200 verschiedene Services. Die Anbieter, die in Deutschland irgendwo unterwegs sind, Janos oder sowas, die haben halt 25 Services. Name it, ja. Also klar muss man nachlegen. Aber es heißt ja nicht, dass man nichts tut. Denn so die Perspektive, dass es in den USA besser wird, habe ich im Moment nicht. Ja, auch wenn Herr Trump nicht mehr an der Macht ist, gibt es ja dort durchaus potenzielle Nachfolger und Tendenzen, die genau in diese Richtung weitermachen.
Ja, und vor allen Dingen kann man jetzt ja nicht für 3 Jahre, solange dann ein Donald Trump noch an der Macht ist und dann hofft man drauf, dass es danach besser wird, kann er ja jetzt nicht für 3 Jahre sagen, wir machen jetzt, sind jetzt digital souverän, solange in den USA es halt die Situation ist, wie sie ist, und dann sorgen wir wieder dann für eine größere Zusammenarbeit oder für eine größere Vernetzung. Das Thema ist ja dann doch, sollte man ja dann doch ein bisschen langfristiger angehen. Und wie du gesagt hast, unabhängig davon, wer gerade wo an der Macht ist oder wer gerade wo das Sagen hat oder auf Daten zugreifen kann. Also insofern, und da hattest du ja schon gesagt, gibt es ja einige Organisationen, Unternehmen, Zendis, hatten wir ja auch hier bei 9 von 9, können wir auch nochmal verlinken, das Gespräch, wo es eben auch um eine stärkere digitale Souveränität geht. Du hattest schon Stack IT genannt von der Schwarzgruppe, SAP natürlich als das Unternehmen, was immer genannt wird, wenn es um Digitalisierung und digitale Unternehmen aus Deutschland oder digitale Marktführer aus Deutschland geht. Also es passiert ja schon was, aber ich glaube, wichtig ist eben wirklich, dass es eine langfristige Strategie und ein langfristiges Vorgehen gibt, weil ja, wenn man jetzt sagt, eben wie gesagt, kurzfristig versuchen wir mal was zu tun, bis sich das wieder beruhigt hat, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ne?
Ja, wir haben ja auch schon das öfter darüber diskutiert, wie viel Geld, und es gibt ja die Zahlen, hunderte von Millionen, die in Microsoft beispielsweise investiert werden. Die Frage ist halt, wie viel investiert man in deutsche, wie viel investiert man in europäische Lösungen? Momentan steht das in keinem gesunden Verhältnis, denn das ist ja auch ein Stück, nennen das Industriepolitik, ja, die man dort entsprechend macht, hier in europäische Lösungen zu investieren, ja, und da hat bisher keine Bundesregierung nun wirklich ein Ruhmesblatt errungen. Das kann man nicht so sagen, sondern die Abhängigkeit scheint ja eher noch größer geworden zu sein. Wir haben das Thema Cloud angesprochen. Du hast auch, glaube ich, das Stichwort KI schon genannt. Das hier ist immer die nächste Stufe, die gerade gezündet wird und am Zünden ist. Ja, und es ist jetzt die Frage, wird man jetzt eine Reaktion sehen? Und wie wird das viel gelobte, mit viel Vorschusslorbeeren ausgestattete Digitalministerium entsprechend reagieren? Denn da gibt es ja auch schon jetzt schon die ersten kritischen Stimmen.
Ja, es gibt also die kritischen Stimmen, gab es doch eigentlich von Anfang an, würde ich sagen, oder? Also welche.
Nein, dass vor 100 Tagen nichts passiert ist, ne? Das ist das Gerangel zwischen Doro Bär Forschung, Carsten Wildberger entsprechend digital und dann auch Wirtschaftsministerium, dass da immer noch bequem Zuständigkeiten gerungen wird, denn keines der Häuser will seine Zuständigkeiten abgeben. Also ich bin gespannt, was da passiert. Wir haben ja auch den Carsten Wildberger auf der Republika Weide zusammengehört. Ja. Es ist ein bisschen still geworden. Also man hat nicht das ist ja Sommerloch. Und man hat nicht so den Eindruck, dass da wirklich die Aufbruchstimmung zu vernehmen ist.
Ja, genau. Also ich hatte auch mal im Vorfeld der Vorbereitung mal geguckt, was ist denn so an Nachrichten und auch an Nachrichten aus dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung selber, aber auch was es eben so an Nachrichten in Medien halt gibt rund um Thema digitale Souveränität und Carsten Wildberger oder Digitalministerium. Und da ist nicht viel, muss ich sagen. Also sehr viel ist da bislang noch nicht passiert. Man muss natürlich sagen, das Ministerium wird erst aufgebaut und dauert eben alles ein bisschen. Ich habe gelesen, es wurden jetzt Briefe verschickt an die Kollegen in den anderen Ministerien, wie der Stand in Sachen Digitalisierung ist oder so. Also da kostet ja auch alles Zeit erstmal. Aber auch wenn man jetzt eben auf der Seite vom BMDS heißt es, ne? Genau, BMDS guckt, da ist jetzt die aktuellste Nachricht ist jetzt Start für die nationale Rechenzentrumsstrategie, dass es da eine Online-Konsultation für einen starken und souveränen Standort geben soll. Also ich glaube schon, dass bestimmte Themen erkannt werden und auch angegangen werden. Du hattest ja schon den Republika-Vortrag von Herrn Wildberger auch genannt, wo ja auch zum Beispiel viel zum Thema Open Source gesagt worden ist. Oder er hat das Wort oder die Wörter Open Source relativ oft in den Mund genommen. Aber es sollte dann jetzt eben auch mal Taten folgen. Ne?
Ja, es gab einen suffisanten Artikel, wo es heißt, dass der große Erfolg ist, man hat jetzt ein Gebäude gefunden für das Digitalministerium. Das ist natürlich zu wenig. Und ich mache halt auch an, ich meine, es ist auch teilweise aus meiner Sicht eine gewisse Symbolpolitik notwendig, wenn man sieht, welches Budget Zendes zur Verfügung hat. Also ja. Da hätte ich mir jetzt ein Signal gewünscht, dass wirklich mal eine signifikante Summe im Haushalt, der kommt ja erst noch mal, dann in den nächsten Haushalten wirklich verortet wird. Ja, immerhin hieß es, man prüft, ob man Open Desk, also diese Alternative zu Microsoft Office, im digitalen Ministerium einsetzen kann. Ja, man prüft es immerhin. Aber so richtig die Aufbruchssignale sind noch nicht da. Vielleicht ist man auch, es sind ja jetzt 100 Tage, ein bisschen mehr, die vergangen sind. Vielleicht ist auch die Erwartungshaltung zu groß. Aber ich glaube schon, dass Symbolpolitik hier auch durchaus wichtig ist. Es darf nicht bei Symbolpolitik bleiben, aber es müssen gewisse Zeichen schon gesetzt werden. Und die sehe ich im Moment noch nicht. Ja, und wir haben ja schon zu Zeiten, als unser Gunnar auch hier dabei war, über das Digitalministerium entsprechend diskutiert und gestritten. Leider ist, sag mal, ich sehe nur nicht das Tempo, das wir aufnehmen müssen.
Man prüft, ob man es einführen kann, Open Desk im Digitalministerium. Also ich hätte jetzt mal gesagt, also wenn Sie wirklich ernst meinen mit dem Thema digitale Souveränität, wie es im Koalitionsvertrag steht, mit Förderung von Open Source, wie es im Koalitionsvertrag steht, ja, wie Carsten Wildberger es gesagt hat. Also was soll denn dagegen sprechen? Also man prüft, ob man es kann, weil man irgendwie geheime Vereinbarungen schon mit US-Anbietern getroffen hat, die dagegen sprechen, oder? Also das verstehe ich nicht, dass man es überhaupt prüfen muss, finde ich. Also ich meine, also natürlich muss man prüfen, was dazugehört, um es einzuführen, aber es muss doch irgendwie klar die Ansage sein, dass man es tut, würde ich mal sagen.
Ja, ich denke, da geht es dann halt um Dateiformate, um Kompatibilität mit Fachverfahren, wobei das Digitalministerium ja noch kein Fachverfahren eigentlich haben kann.
Das ist es doch.
Da ist dann vielleicht der Austausch mit den anderen Ministerien ein Punkt. Ja, solche Zeichen, also das würde ein Zeichen setzen, wenn man ja sagt, genau, ja, wir gehen im Digitalministerium jetzt hier auf diese alternative Lösung. Wir machen bewusst nicht Microsoft. Ja, und Microsoft wird ja nicht von heute auf morgen verschwinden, machen wir uns auch nichts vor, aber wird ja von Einsatz, es ist wichtig, einfach mal Alternativen aufzuzeigen, zumindest ein Stück aus den Abhängigkeiten rauszukommen, ob es eben durch jetzt eine alternative Office-Lösung ist oder dass man eben dort, wo es möglich ist, eben entsprechend Cloud-Lösungen aus Europa nutzt. Ja, da gibt es ja auch dann die große Diskussion bei der Bundeswehr, die mit der Google Cloud eine Partnerschaft geschlossen hat. Natürlich, es gibt immer Experten, die einen sagen, es geht nicht, wir müssen es machen, weil die sind uns so weit voraus, gibt aber andere, nein, man kann durchaus auch mit deutschen Lösungen anfangen und eben sukzessive nachziehen in der Funktionalität. Oder man fährt in die berühmte Multicloud und sagt, da wo es unbedingt sein muss, nehme ich Hyperscaler, aber ich versuche die sensiblen Daten zumindest mal bei europäischen und deutschen Providern entsprechend zu lagern. Also das, ich glaube, da ist einfach auch keine Kommunikation, keine gute Kommunikation da, einfach diese Awareness zu schaffen.
Ja, und vielleicht auch dann doch wieder bei allen anderen Themen, die halt gerade so in der Welt anstehen, vielleicht auch dann eben wieder nicht der Fokus. Ne? Obwohl man ja jetzt, wie gesagt, meinen würde, der Wildberger muss sich ja jetzt ja nicht um irgendwie, weiß ich nicht, Rüstung in Deutschland oder in Europa oder um Rente oder was auch immer kümmern, sondern er muss sich halt um seinen Kernbereich kümmern. Also da würde ich mir schon auch ein paar mehr Aussagen, öffentliche Aussagen wünschen von ihm. Und nicht nur, ja, halt irgendwie Absichtserklärungen oder ja, halt mal eine Rede, die einigermaßen hoffnungsvoll war auf der Republika.
Die ja auch durchaus ja, so oder so interpretiert wird, ja. Nicht nur positiv. Also es fehlt so wirklich dieses Signal, dieser Aufbruch. Ja, und in dem Hintergrund kann man sicher sein, dass eben die Hyperscaler weiter lobbyieren. Ja, und es gibt natürlich immer genug Ausreden zu sagen, wir machen nichts, ja, die investieren viel mehr, die Hyperscaler, ja, warum investieren wir dann nicht?
Ja.
Ja. Also auch jetzt gerade gezielt über Förderung, ja, staatliche Förderung.
Ja, genau. Also warum nicht? Ja, weil wie gesagt, also ich habe eben das Gefühl, dass da ja vielleicht dann doch, ja gut, es kann natürlich sein, dass da viel Lobbyarbeit im Hintergrund ist, was man halt nicht so mitbekommt.
Aber sicher
der
sein.
Fokus, ja, aber der Fokus ist halt nun mal, ich meine, ob das daran liegt, dass eben da jetzt irgendwie keine konkreten Ansagen kommen, vielleicht. Aber vielleicht ist doch der Fokus dann doch wieder irgendwo anders. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch das Ministerium für Staatsmodernisierung, nicht nur Digitales. Dann wird der Staat vielleicht woanders modernisiert als in dem Bereich. Man weiß es nicht.
Ja, die ganzen Zeugnisse, die ja verteilt waren, ob es nun der Bundesrechnungshof ist, der die IT-Modernisierung sich angeschaut hat, oder andere Institutionen, die die Verwaltungsmodernisierung sich angeschaut haben. Auch da gab es gerade einen ganz aktuellen Heise-Artikel. Es passiert seit 10 Jahren, geht es im Schneckentempo, wenn ja. überhaupt voran. Und ja. das ist halt schon bedenklich. Dabei ist jetzt eigentlich durch Trump und sein Verhalten ist eigentlich die Gelegenheit, da auch Talente wieder nach Europa zu holen und hier in Europa zu binden. Aber ja, ich sehe nicht den Politiker, die Politikerin, die da auch vorangeht, auch in der Öffentlichkeit vorangeht.
Ja, und vielleicht ist halt wirklich dann auch die Kompetenz dann irgendwie nicht so da, ne? Ich meine, wir haben ja jetzt ja schon, also ja, wenn wir mal versuchen, noch mal konkret zu werden, wir haben ja jetzt ja schon ein paar Sachen genannt, die konkret sein könnten. Eben Aufbau eines neuen Ministeriums, das sich um Digitalisierung kümmert, wo eben digitale Souveränität auch hochgehalten wird. Da wäre ja der erste Schritt, da etwas zu tun. Du hast gesagt, dass Zendis eben auch finanziell auszustatten, dass da mehr passieren kann, auch Vorgaben vielleicht den Behörden und den, zumindest mal auf Bundesebene zu machen, dass da irgendwie auch was passiert in Sachen Open Source, weil ich glaube, ja, also ich meine, dass jetzt irgendwie in kürzester Zeit, weiß ich nicht, die Endgeräte, was IT oder das Digitale angeht, sich irgendwie, dass die wieder in Deutschland hergestellt werden. Und Europa ist ja wirklich utopisch. Aber man sollte halt da anfangen, wo man eben anfangen kann und wo eben wirkliche Alternativen dann eben auch da sind. Also das ist halt der konkrete Ansatz, ne?
Sinnigerweise wurde Zendis ja sogar die Mittel ein bisschen gekürzt. Ne? Also das sind alles nicht die Zeichen, die man entsprechend erwartet, um da mal voranzugehen.
Ja. Ja, ich meine, auf der anderen Seite war ja auch eine News, die wir, glaube ich, auch hier in unserem Deck hatten, wo du die ganzen Links gesammelt hattest, auch wieder von Heise, von wann war es denn? Ach, jetzt auch Anfang August. Deutsche machen souveräne IT. Dann eben, es gab so ein DSI-Ranking, was digitale Souveränität anging, von Nextcloud. Und hier sieht man eben, Deutschland schneidet durch die Bank gut ab. Mit der Erhebung von Nextcloud ist die Erhebung, dass eigentlich in Sachen digitale Souveränität Deutschland ganz gut dasteht, aber nur was Privatpersonen und ja so kleinere und mittlere Unternehmen angeht. Die sind wohl ganz gut aufgestellt in Sachen digitale Souveränität. Wo es halt hakt, sind die Behörden. Also da sind wir wieder beim Thema, ne? Also da ist ja auch, oder man sieht ja zumindest auch, dass das ja auch ein Bewusstsein jetzt in Unternehmen, in der Industrie, in der Wirtschaft und bei Privatpersonen ja auch da ist, ne? Also auch daran hakt es ja eigentlich nicht. Es hakt dann doch an anderer Stelle.
Ja, und es gibt ja auch die Initiativen, Zendis ist ja nicht nur Open Desk, es gibt ja dieses Open Code, da wollten die Kollegen ja auch nochmal mit uns drüber sprechen, wo man einfach sagt, man macht auch hier Codeentwicklung, Programmentwicklung und versucht halt dort die viel zitierten Fachverfahren und Schnittstellen zu schaffen zu den Fachverfahren, um eben Alternativen zu Microsoft Office, das ist es ja sehr, sehr oft entsprechend zu schaffen. Ne? Und es gäbe ja eine Menge Möglichkeiten, das wirklich auch visibler zu machen, als es momentan der Fall ist.
Ja. Ja. Wie groß ist unsere Hoffnung, dass was passiert mit dem Digitalministerium?
Naja, wir müssen, ich denke, es sollten schon noch Zeit geben. So fair müssen wir sein, ja. Also Rom wurde nicht in einem Tag erbaut, aber mir fehlt es, und vielleicht kommt ja auch jetzt die große Kommunikationsinitiative nach den Sommerferien. Mir fehlt es ja auch, wie gesagt, an der Kommunikation. Und ich bin mir nicht sicher, ob Carsten Wildberger jetzt auch der Kommunikator von dem Herrn ist. Aber man muss auch da schon eine gewisse Aufbruchstimmung, glaube ich, verbreiten. Ich glaube, es wäre dringend notwendig. Ja, ich bin nicht sehr optimistisch, leider nicht. Auch eben einerseits dort, dass es da mangelt an Mitteln und auch an der wahrnehmbaren Strategie und die kommuniziert wird. Aber auf der anderen Seite wissen wir halt, wie geschickt gerade Microsoft, aber auch die anderen in ihrer Lobbyarbeit in Brüssel und in Berlin sind und wer da mit wem entsprechend Kaffee trinken geht oder mal Abendessen geht, das kann man sich ja auch entsprechend denken. Ja. Also da ist, ja, also ich hatte mehr erhofft, mehr erwartet dann auch. Ja, ja, und ich sehe es noch nicht unbedingt.
Ja, ich bin da ähnlich pessimistisch wie du. Also ich denke mal, vielleicht brauchen wir es dann auch. Du hattest jetzt schon Open Code von Zendesk erwähnt. Vielleicht müssen wir auch dann einfach mal uns auf die, ja, auf die guten Beispiele fokussieren. Jetzt haben wir mal hier so eine Bestandsaufnahme gemacht, eben nach ungefähr 100 Tagen, was digitale Souveränität angeht, ob das eben mit den Vorhaben, die eben formuliert worden sind, mit der Gründung des Digitalministeriums im Koalitionsvertrag, ja, wie es damit steht und wie gesagt, mal gucken, sollten das wahrscheinlich dann immer wieder im Blick behalten, im Auge behalten, wie sich das eben entwickelt, wie sich eben auch die Zahlen oder Statistiken entwickeln. Auch da gibt es ja vom Bitkom zum Beispiel, gab es ja eine Umfrage, wo es eben auch heißt, dass ich glaube 90% der Unternehmen sind vom Import digitaler Technologien und Services in anderen Ländern abhängig. Hoffen wir mal, dass es in einem Jahr, in zwei Jahren dann vielleicht schon wieder ein bisschen anders aussieht.
Ja, dass man zumindest mal in wahrnehmbare Schritte geht. Ja, das wäre wünschenswert. Und wie gesagt, Open Desk könnte einer sein, Open Code könnte einer sein. Die Schwarzgruppe bemüht sich ja wirklich jetzt auch da in den Cloud-Markt hineinzugehen. Ja. Es gibt Jonas mit in den Cloud-Lösungen. Es gibt Nextcloud, die sich ja als Alternative auch zu SharePoint und damit Microsoft positionieren. Ja, und ich habe jetzt auch praktisch aus der Praxis von Kollegen gehört, die mal Nextcloud genutzt haben und gesagt, das ist schwer zu administrieren. Dann ist die Firma auf SharePoint umgestiegen, sagt, das ist auch nicht besser. Also man muss dann auch immer gucken, ja, das, was Microsoft macht, ist beileibe nicht Gold. Das kann ich, glaube ich, schon beurteilen, weil ich ja auch beruflich eine SharePoint-Seite verantwortlich administriere und auch mit der Microsoft-Technologie arbeite. Ja, wird immer gesagt, die Open-Source-Produkte sind schlechter. Ich weiß es nicht. Ja, also man muss einfach mal schauen. Und OpenZendesk versucht ja, das Seinige mit den Partnern, um da eine Lösung zu haben. Und da muss man halt auch Benutzerfreundlichkeit und diese Dinge eben auch konsequent einfordern.
Konsequent einfordern, ja. Ich denke mal, auch da denke ich jetzt gerade wieder so ein bisschen an Vergleich zum Klimaschutz. Auch da ist ja dann immer die Frage, wer von wem soll da irgendwie dann die Initiative ausgehen? Was tun wir halt alle selber, ne, individuell für Klimaschutz? Was kann man dann eben von Politik oder von Unternehmen erwarten? Ist ja jetzt beim Thema digitale Souveränität ähnlich. Also ich habe meine Daten in der iCloud gerade. Ist vielleicht jetzt auch nicht der beste Weg, aber ja. Also ich denke mal, die wirklichen Impulse und die wirkliche Veränderung muss halt dann doch von Politik kommen.
Ja, Henning Uhle, den wir auch kennen und schätzen, der ja auch selbst in IT ist, der sagt halt, ja, privat kann ich Dinge relativ einfach machen. Genau. In Unternehmen ist es nicht so einfach. Ich glaube, das ist ja einfach, ist es sicherlich nicht. Und es ist vielleicht bequem, alles von Microsoft zu nehmen. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir eben wirklich an eine einen Richtungswechsel einschlagen müssen zu versuchen müssen, unabhängiger zu werden. Ja, das, denke ich, ist notwendig. Ja. Auch jetzt hier das Beispiel, was du sagst, natürlich, du nutzt die iCloud, ich nutze das auch, weil ich in der Apple-Welt lebe, also auch von Herrn Cook, der auch Herrn Trump wohlgesonnen zu sein scheint, oder zumindest mal Symbolpolitik in Macht dominiert wird. Auf der anderen Seite liegt meine Mail eben beim deutschen Provider, nutze ich LibreOffice privat. Und das geht, ja. Ich weiß, vielleicht geht es in Behörden manchmal nicht oder es müssen eben diese Fachverfahren angebunden werden. Aber das ist ja auch kein Hexenwerk, solche Verfahren anzubinden.
Ja, und wie du sagst, also sehr viel weniger komplex sind dann eben die Dienste, Software und Plattformen aus anderen Ländern dann eben auch nicht als das eigene. Es ist wahrscheinlich vor allen Dingen, ja, weiß ich auch nicht, Bequemlichkeit, das, was man kennt, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund.
Ja, und wenn man auf die Vorfälle der letzten Monate rund um Microsoft, was es da alles an Ausfällen gegeben hat und auch an Security Breaches sieht, auch das wird irgendwie gerade hier in Deutschland so ein bisschen was nicht, unter den Teppich gekehrt oder wird kleingeredet oder wird einfach nicht thematisiert. Ja. Natürlich, wenn wir jetzt Open Desk einsetzen würden oder andere Lösungen, würden die auch angegriffen werden. Das ist auch gar keine Frage von der ganzen Sache her. Aber so zu tun, als ob es nur die eine heile Welt gibt, das halte ich halt schon für sehr, sehr gefährlich.
Ja. Ja. Gibt es doch was zu sagen dazu? Ist jetzt ein bisschen ernüchternd war das heute, glaube ich, oder?
Ja, das ist ja ein bisschen die Frustration, denke ich mal, da wir eben nicht diese Aufbruchsignale sehen, die wir gerne sehen würden. Ja? Im Gegenteil, scheint oft zu sein, dass dann wieder Rahmenverträge mit den Hyperscalern entsprechend geschlossen werden. Ja? Und dann ist es halt schwierig, optimistisch zu sein. Und wie gesagt, auch Herr Wildberger und meine Meinung ist, Herrn Amthor ist, glaube ich, auch einigermaßen bekannt, sind nicht so die Leute, denen ich jetzt ja diese visionäre Vorangehensweise oder das Voranpreschen im Moment zutraue. Aber vielleicht täusche ich mich. Schauen wir mal.
Ja, und vielleicht lassen wir Ihnen noch ein bisschen Zeit, vielleicht noch mal 100 Tage, wenn Sie dann das Gebäude nicht nur gefunden, sondern auch eingerichtet haben, wenn die Faxgeräte stehen, dann kann man vielleicht noch mal gucken, was sich getan hat.
Ja, ohne Investitionen wird es nicht funktionieren. Ja? Und Investitionen personell und finanziell, und das sehe ich noch nicht, dass da wirklich signifikant investiert wird.
Ja. Ja gut. Wir bleiben dran am Thema, würde ich sagen. Schauen wir, wie sich's entwickelt. Reden wir, wie gesagt, in 100 Tagen nochmal und gucken uns, dass wir ja für die nähere Zukunft, vielleicht machen wir wirklich mit Zendis, mit Sachen Open Code noch, Open Code, oder? Genau, machen wir nochmal.
Open Code, ja.
Ja, machen wir nochmal eine Folge, wo wir uns das nochmal näher
Wobei anschauen. Wir uns ja so gut mit Programmierung und Schnittstellen und sowas. Wir sind ja so technische Experten, das gibt's ja gar nicht. Ja?
Absolut. Wir gucken da nur mit großen Augen, hören wir zu und ja.
Wenn wir was verstehen.
Wenn wir was verstehen, deswegen sage ich ja. Wir tun so, als ob wir was verstehen, wie immer.
Wir reden dumm daher, nein, schlau daher bei kompletter Ahnungslosigkeit, wie immer.
So Lars, ich danke dir. Danke dir und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.